Ja, vielen Dank, Herr Marx, für Ihre viel zu kurze, weil zu schöne Einführung. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Wiedererscheinen, was mich auch verblüfft. Ich spreche heute über zwei Bücher. Ein Regenschirm für diesen Tag und die Liebesblödigkeit. Einer Dame von Ihnen habe ich leider Gottes, ich bitte das zu entschuldigen, eine falsche Auskunft gegeben. Ich habe letztes vor einer Woche gesagt, ich würde über mittelmäßiges Heimweh sprechen, aber das kommt erst nächste Woche. Also diesmal diese beiden Romane, den ich verkürzt immer das Regenschirmbuch nenne und die Liebesblödigkeit. Zunächst also wieder zwei Zitate am Anfang, also vom Regenschirmbuch und dann aus der Liebesblödigkeit und danach, das kennen Sie ja schon als Struktur, den Kommentar. Also jetzt der Regenschirm. Das Öffnen der Schranktür ist ein weiterer Fehler. Noch vor 2 Monaten wären mir solche Fehler nicht unterlaufen. Hier, in diesem jetzt fast leeren Schrank, hingen bis vor 8 Wochen die Kleider von Lisa. Ich erinnere mich, wie ich früher auf dem Bett lag und Lisa dabei zuschaute, wie sie ein Kleid oder eine Bluse aus dem Schrank nahm und anprobierte und mich nach kurzer Zeit fragte, ob sie mir immer noch gefalle. Gewöhnlich lachte ich nach dieser Frage, weil es für mich keine überflüssigere Frage als diese gab. Seit ungefähr 2 Monaten ist das Herumliegen auf dem Bett für mich problematisch geworden. Lisa wohnt nicht mehr hier. Sie hat mich verlassen. Solange sie hier lebte, war das Nachhausekommen für mich das Wohlgefallen, das den Menschen auf Erden versprochen ist. Und ich hatte ein halbes Menschenleben auf dieses Wohlgefallen gewartet, seit ich im Kindergottesdienst erstmals von ihm gehört hatte. Jetzt ist dieses Wohlgefallen verschwunden. Aus Versehen schaue ich doch auf meine nackten Füße und spüre die Propaganda der Verlassenheit, die von ihrem Anblick ausgeht. Früher konnte ich damit aufhören, mein Leben zu verdächtigen, sobald ich die Wohnung betrat. Das scheint endgültig vorbei zu sein. Dabei halte ich es immer noch für möglich, dass Lisa mich nur vorübergehend verlassen hat, um mich zu zwingen, mich endlich um einen besseren Hintergrund zu kümmern. Sie meinte damit meine mangelhafte finanzielle Verwurzelung in der Welt, die ich ebenfalls beklage, jedenfalls oft, wenn auch immer seltener. Meistens habe ich gar nicht mehr die Kraft, diesem verworrenen Problem ins Auge zu blicken. Das heißt, ich verstehe sein verwickeltes Zustandekommen über die Jahre hin nicht mehr und kann das Ergebnis deswegen oft nicht anerkennen, obwohl ich selbst dieses Ergebnis bin. Im Augenblick denke ich an das Kind, das in den Schauräumen des Autohauses Schmoller herumgelaufen ist. Diese Unlust meinen Problemen gegenüber ist typisch für mich. Ich weiß auch, dass ich nicht wirklich an das Kind im Autohaus denke. Das Kind ist nur eine verpuppte Erinnerung an mich selbst. Prompt fällt mir ein, wie ich als Kind versucht habe, den verschleierten Mund meiner Mutter zu küssen. Meine Mutter trug damals einen dunkelblauen flachen Hut mit schmaler Krempe. In der Krempe eingerollt war ein Netz, das sie sich gern über das Gesicht zog. Hinter dem dicht aufliegenden Schleier erschienen Lippen und Wangen ein wenig plattgedrückt, auch die Nasenspitze. Diese kleinen Verunstaltungen waren vermutlich der Grund dafür, warum ich dann plötzlich keine Lust mehr hatte, meine Mutter zu küssen. Ich küsste sie aber trotzdem und ich spürte deutlich statt der Haut der Mutter deren Verschnürung durch das Netz. Die Eingepacktheit der Lippen übertrug sich für eine Weile auf meine eigenen Lippen, was mir anfangs gefiel. Ich küsste die Mutter, um bei mir selbst das Hautgefühl der Verschnürung zu erzeugen. Nein, das stimmt so gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich wandte mich immer mehr von der Mutter ab, weil sie mir statt ihres Mundes mehr und mehr eine Netzverschnürung anbot. Ich verdächtigte sie, dass sie die Zuneigung der Familie zurückweisen wollte. Denn ich hatte schon beobachtet, dass auch der Vater und mein Bruder nicht über Netzküsse hinauskamen. Nein, das stimmt so auch nicht. Die Wahrheit ist, dass ich nicht mehr genau weiß, was sich wirklich ereignet hat. Die Unklarheit über diesen Punkt reicht mir aus, um mich ein bisschen zu beschimpfen. Es kann gar nicht mehr lange dauern, denke ich dann, dann wirst du in eine Lügenheilanstalt eingeliefert. Denn die Wahrheit hinter der Wahrheit ist, dass ich natürlich hundertprozentig zu wissen glaube, was sich tatsächlich ereignet hat und was nicht. Ich habe ein Interesse an verschiedenen Wahrheitsversionen, weil ich es schätze, vor mir selber ein wenig verwirrt zu erscheinen. Die Wahrheit hinter dieser Wahrheit ist jedoch, dass ich die Annahme meiner eigenen Verwirrtheit gar nicht ertrage und sie dann doch für wahr und wirklich halte. Schon die Erfindung des Wortes Lügenheilanstalt amüsiert mich, obwohl sie mich eigentlich alarmieren sollte. In dem plötzlichen Zusammenstoß meines Gedächtnisschwunds mit meiner Verwirrung und vielleicht gar mit meiner Verrücktheit sehe ich an diesem Tag den ersten Hinweis, dass vielleicht eine Erkrankung in meinem Inneren heranwächst. Vermutlich nur deswegen suche ich Anschluss an eine kleine praktische Tätigkeit. Ich gehe ins Badezimmer und putze mir zum dritten Mal heute die Zähne. Während des Zähneputzens betrachte ich die beiden angestaubten Parfümflakons, die Lisa zurückgelassen hat. Die beiden Fläschchen stehen schon seit Jahren auf der Glasscheibe unterhalb des Spiegelschränkchens. Lisa benutzte Parfüm so gut wie nie. Sie hat nie versucht, mich auf irgendeine künstliche Weise zu locken. Unser letzter Versuch eines Beischlafs ist uns auf wunderliche Weise entglitten. Wir lagen eine Weile nebeneinander, ich mit dem Gesicht zwischen ihren Brüsten, was uns so gut gefiel, dass wir nach kurzer Zeit einschliefen. Es war, als hätten wir plötzlich gemeinsam vergessen dürfen, dass es Sexualität gab. Und als wir aufwachten, lagen wir eingehängelt nebeneinander wie ein älteres Ehepaar. Mit Lisa zusammen war es mir möglich, auf eine nachträgliche Genehmigung des Lebens durch mich selber zu verzichten. Wahrscheinlich müsste ich Lisa anrufen und sie fragen, ob sie die beiden Parfümflakons noch abholen wird oder ob sie sie vergessen hat, vielleicht absichtlich, als Reliquien des Trostes, die ich jeden Tag ein bisschen anschauen darf. Bei dieser Gelegenheit könnte ich mich kühl danach erkundigen, wann sie zurückkehren wird. Lisas gegenwärtige Telefonnummer ist mir bekannt. Sie wohnt bei ihrer besten Freundin Renate, jedenfalls vorübergehend, bis sie eine eigene neue Wohnung gefunden hat. Auch Renate ist Lehrerin, genau wie Lisa. Das heißt, Lisa war Lehrerin bis vor etwa 4 Jahren. Lisas Berufsleben war kaum mehr als ein langsames Vertrautwerden mit ihrem allmählichen Zusammenbruch. Lisa hatte es nicht hinnehmen wollen, dass sie mit den Kampfkindern der Gegenwart nicht zurechtkam. Sie hatte geglaubt, sie könne aus den schlagenden, beißenden und kratzenden Schülern Menschen machen, die ihr selber ähneln. Ein grausiger Irrtum. Ein schleichendes Nervenleiden hat sie nach 12 Jahren Arbeit zur Berufsaufgabe gezwungen. Zuerst war sie freigestellt, dann beurlaubt, dann frühpensioniert. Lisa ist jetzt 42 und bezieht eine Rente dafür, dass sie sich für ihre Ideale, für den Staat, für die Kinder oder für ihre Illusionen ruiniert hat. Die viel geschmeidigere Renate wird vermutlich nicht scheitern oder erst angemessen spät. Es ist mir nicht recht, dass Lisa bei ihr wohnt. Renate ist neugierig. Und Lisa wird schon aus Dankbarkeit für die Bleibe dann und wann Intimitäten preisgeben. Lisa wird das selbst nicht wollen, aber sie wird meinen, dass sie keine Wahl hat. Durch Lisas Schilderungen wird Renate den Eindruck gewinnen, dass nicht nur Lisas, sondern auch mein Leben gescheitert ist. Diese Vorstellung wird dazu führen, dass ich mit Renate überhaupt nicht mehr sprechen will. Und in der Art, wie ich ihr aus dem Weg gehen werde, wird Renate eine Bestätigung sehen, dass ich gescheitert bin. Ich wiederum werde nicht wollen, dass sich in Renate diese Vorstellung festsetzt. Also werde ich auch weiterhin Renate nicht aus dem Weg gehen, obwohl ich gerade dies gern möchte. Ich höre Schluchzer in der Wohnung, aber es sind nur die Gluckser im Warmwassergerät. Dennoch gehe ich in der Wohnung umher und suche nach Lisa. Ich weiß, sie ist nicht ihr. Ich weiß, es ist idiotisch, dass ich nach ihr schaue. Manchmal weinte Lisa aus Verzweiflung über mich. Das Weinen brach aus ihr hervor, wenn sie sich die Haare gewaschen hatte. Dann saß sie da, ein Handtuch um den Kopf gewickelt, ein weiteres Handtuch gegen das Gesicht gedrückt und ein drittes Handtuch um die Schultern geschlagen und weinte über mich. Ich setzte mich neben sie, hielt manchmal ihre Hand, was sie sich gern gefallen ließ, und überlegte doch nur, ob es zwischen dem Weinen und dem Haarewaschen einen Zusammenhang gab oder nicht. Ich wasche mir viel seltener das Haar und weine vielleicht deswegen so gut wie nie. Durch haarsträubende Sätze dieser Art entsteht jetzt in mir die Vorstellung, dass ich nachmittags nicht mehr richtig lebe. Im Prinzip lebe ich nur noch vormittags, wenn ich umhergehe und dabei ein wenig Geld verdiene, was in den kommenden Tagen wieder geschehen wird. Nachmittags findet eine Art Zerbröckelung meiner Person statt, gegen die ich wehrlos bin, eine Zerfaserung oder Ausfransung. Ich vergesse dann, dass es im Leben Hauptsachen und Nebensachen gibt, weil irgendeine Nebensache in mich eindringt und mich nicht mehr freigibt. Genauso ist es jetzt wieder. Aus der Tiefe der Hinterhöfe höre ich das Geräusch des Einschießens von Wasser in eine Gießkanne. Es ist die Gießkanne von Frau Hebestreit, die in der Teuergartenstraße eine Lotto- und Totto-Annahmestelle betreibt. Jetzt, um diese Mittagszeit, hat Frau Hebestreit ihren Laden geschlossen und gießt ihre Tomaten, ihre Gurken und ihre Radieschen. Ich öffne in der Küche das Fenster zum Hof und setze mich in den kleinen Rattansessel in der Nähe des Heizkörpers. Von hier aus kann ich sogar hören, wie der Wasserschweif der Gießkanne auf die staubigen Blätter der Pflanzen auftrifft und wie dabei ein sonderbar papierendes Geräusch entsteht. 5 bis 6 Gießkannen Wasser gießt Frau Hebestreit jeden Mittag über ihren Pflanzungen aus, dann kehrt sie in ihre Erdgeschosswohnung zurück. Durch die stark wasserhaltige Verbindung zwischen den Glucksern in der Heizung, Lisas Tränen und dem Wasser aus der Gießkanne zieht eine beträchtliche Gemütsbewegung durch mich hindurch. Ich muss nicht selber weinen. Das Weinen tritt nur momentweise von innen an mich heran und verschwindet dann, Gott sei Dank, wieder. Bis tief in den Mai hinein sagte Lisa beinahe täglich, dass es immer noch zu kalt sei. Auch dann, wenn wir im Sommer miteinander schliefen, klagte sie über Kälte. Sie legte ihr Nachthemd nicht ab, sondern sie schob es sich bis zum Hals hoch, weil sie auch während des Beischlafs zum Beispiel gegen eine plötzliche Gänsehaut gewappnet sein wollte. Im Inneren lachte ich manchmal über den Anblick ihres Nachthemdes, das wulstartig wie eine missratene Halskrause ihre Schultern bedeckte. Einmal habe ich versucht, während des Beischlafs kurz und leise zu lachen. Lisa verstand diese Regung nicht. Auch für meine Erklärung, dass der auf der Frau liegende und hechelnd seine Form verlierende Mann doch auch lächerlich sei, hatte sie kein Verständnis. Jetzt die Liebesblödigkeit. Die Straße führt aus dem Stadtkern hinaus. Es gefällt mir, wie sich die Innenstadt langsam in ein ländliches Ambiente verwandelt. Die Häuser werden kleiner und dörflicher. Viele sind nur noch zweistöckig. Manche haben Hofeinfahrten oder kleine Gärten zwischen Haustür und Straße. Da und dort tauchen ältere Wirtschaften auf, die noch immer zum kühlen Krug, zur Stadtgrenze oder gar zum dicken Mann heißen, wie sich im Zentrum kein Lokal mehr zu nennen wagt. An einer Kreuzung entdecke ich das Sanitätshaus Wagner. Im Schaufenster sind Behindertenstühle, Bettpfannen, Sicherheitsklos und Stillbüstenhalter ausgestellt. Als ich die Tür öffne, ertönt eine helle Glocke. Ein Mann Mitte 50 tritt in den Raum. Ich halte ihm mein Rezept hin. Der Mann holt diverse Schachteln aus einem Wandschrank und baut sie vor mir auf. Im Augenblick, als ich die vielen Stützstrümpfe sehe, fällt mir ein Erlebnis mit meiner Mutter ein. Es war in einem tief verschneiten Park. Meine Mutter und ich waren weit und breit die einzigen Spaziergänger. Plötzlich kam ein Mann mit schnellen Schritten auf meine Mutter zu. Mit der linken Hand hielt er den Oberkörper meiner Mutter fest, mit der rechten griff er ihr unter den Rock. Ich war 9 Jahre alt und verstand nichts. »Geh weg«, rief mir meine Mutter zu. Ich ging nicht weg, ich schaute zu, was der Mann mit meiner Mutter machte. Etwa 2 Minuten lang kämpfte er mit der Hand unter dem Rock. Dann sah er sich um und verschwand so schnell, wie er gekommen war. Danach nahm ich Mutter wieder an der Hand und rasch gingen wir nach Hause. Beim Abendbrot erzählte sie meinem Vater, dass sie heute von ihren langen Wollunterhosen gerettet worden ist. Der Kerl wollte mir an die Wäsche, sagte sie, aber mein Wollzeug hat ihn mutlos gemacht. Die Kompressionsstrümpfe aus dem Seniorenhaus Wagner sind entweder schwarz, braun oder ekelhaft fleischfarben. Ich nehme die fleischfarbenen, damit ich ganz sicher bin, sie nicht ein einziges Mal tragen zu müssen. Der Mann verpackt die Strümpfe. Ich sehe ein kleines Schild mit der Aufschrift, wir verleihen Gehstöcke. Draußen überlege ich, was geschehen soll, wenn ich einmal krank werde und Pflege brauche. Für den Fall, dass ich mit Sandra verheiratet wäre, könnte ich mich nicht von Judith pflegen lassen und umgekehrt. Du darfst also nicht krank werden und du darfst auch nicht heiraten, sage ich völlig ernsthaft zu mir selber. Es wird 1 Uhr, ich werde müde, hungrig und immer empfindlicher. Neben dem Eingang einer schlichten Wirtschaft steht eine Tafel mit dem Angebot, Suppe mit Brot 2 Euro. Die Offerte ist mir sympathisch. Sie stützt meine Überzeugung, dass eine neue Armut auf uns zukommt, die uns dann in einen neuen Faschismus hineinstoßen wird. Im Inneren der Wirtschaft sehe ich breite Tische und alte Holzstühle. Ich nicke den einzigen Gästen zu, einem älteren Arbeiterehepaar, das in der Nähe des Ausschanks sitzt. Eine Frau erscheint und tritt vor mich hin. Ich bestelle die Suppe mit Brot und ein Glas Wasser. Das Arbeiterehepaar streitet darüber, ob die Brille des Mannes hässlich ist oder nicht. Die Frau will, der Mann soll sich eine neue Brille anschaffen. Der Mann will nicht. Wieso denn, fragt er schon wieder. Ich trage die Brille seit 15 Jahren. Und plötzlich fällt ihr ein, dass sie hässlich ist. Ich nehme an, die Frau will dem Mann eigentlich sagen, dass er selber hässlich geworden ist, nicht die Brille. Es ist sogar möglich, dass die Hässlichkeit des Mannes über die Jahre hin auf die Brille übergegangen ist. 2 Kinder, ein Junge und ein Mädchen, kommen aus der Küche, gehen im Lokal umher und schauen mich an. Der Junge ist etwa 9, das Mädchen vielleicht 6. Der Junge setzt sich an meinen Tisch, das Mädchen bleibt im Raum stehen und schaut. Der Junge holt einen Kamm aus seiner Hosentasche und fängt an, mich zu kämmen. Ich bleibe stumm und rühre mich kaum. Der Junge hat Vergnügen daran, mein Haar mal nach links, dann wieder nach rechts zu kämmen. Zwischendurch frisiert er das Haar nach vorne und zieht an beliebigen Stellen plötzlich einen Scheitel. Das Mädchen bleibt auf Distanz und kichert leise. Eine Weile kommt niemand, dann tritt die Frau, vermutlich die Mutter, mit der Terrine aus der Küche. Der Junge lässt von mir ab, bleibt aber in meiner Nähe. Die Frau stellt die Terrine vor mir auf den Tisch, geht erneut in die Küche und bringt ein Glas Wasser und 2 Scheiben Schwarzbrot. Die Suppe schmeckt ausgezeichnet. Sie ist eine Gemüsesuppe mit Eierpfannkuchenstreifen drin. Auch das Wort Eierpfannkuchenstreifen gefällt mir. Ich wiederhole es in meinem Inneren und mache es dabei noch ein bisschen länger. Eierpfannkuchenrandstreifen. Denn am Rand sind Eierpfannkuchen besonders knusprig. Das merkt man auch dann noch, wenn der Rand in Form von Streifen in einer Suppe gelandet ist. Man sollte überhaupt nur essen, wenn man im Kopf dabei gute alte Wörter bewegen kann. Ich fühle, die Kinder warten, dass ich mit der Suppe fertig werde. Auch mich drängt es, von dem Jungen weiter gekämmt zu werden. Durch die Berührungen der kleinen Kinderfinger fällt mir ein, dass ich, als ich Kind war, meinen Vater gerne umfrisiert habe. Auch er ließ mich gewähren, wie ich jetzt den Jungen gewähren lasse. Neulich auf dem Friedhof habe ich meinen Vater verleumdet. Ich habe vor mir selber so getan, als gäbe es nur negative Erinnerungen an ihn. Das ist ein weiteres Beispiel für meine lächerliche Unglückseitelkeit, für mein gar zu automatisches, tragisches Empfinden. Das tut mir jetzt leid. Immerhin korrigiere ich hier und jetzt meine Erinnerung. Das ist ein gutes Zeichen. Schon ist die Terrine leer. Ich lehne mich zurück und kaue an einer Schwarzbrotscheibe. Der Junge nähert sich mir wieder. Das Mädchen traut sich nicht. Es bleibt in der Nähe der Theke stehen, hält sich eine Hand vor den Mund und kichert. Der Junge kämmt jetzt kräftig die eine Hälfte meines Haars nach links, die andere nach rechts. Das Mädchen muss so sehr lachen, dass es in die Küche rennt. Ich erinnere mich, dass ich von Zeit zu Zeit vor meinen Vater hintrat und über seinen Anblick ebenfalls lachen musste. Es berührt mich, dass mein Vater damals so großzügig war. Das Mädchen kommt mit einem schönen Ball aus der Küche und rennt mit diesem hinaus ins Freie. Plötzlich lässt der Junge von mir ab und springt ebenfalls hinaus. Momentweise empfinde ich Neid auf das Kinderleben. Nur Kindern sind derartig überraschende Abbrüche erlaubt. Mit zwei Handbewegungen ordne ich mein Haar. Mir fällt ein, dass ich als Kind meinen Ball nicht mit auf die Straße nehmen wollte. Ich hatte Angst, dass er durch das Spielen zu schnell unansehnlich würde. Es genügte mir, den Ball in der Wohnung in der Hand zu halten. Das Gefühl beim Ballhalten war das Glück. Eine Weile nahm ich meinen Ball auch mit ins Bett. Wenn der Ball ruhig neben meinem Kissen lag und ich ihn aus allergrößter Nähe anschaute, ging ebenfalls reines Glück von ihm aus. Die Frau tritt in den Gastraum und räumt die leere Terrine und das Glas ab. Ich zahle und suche kurz die Toilette auf und gehe. In meiner Post ist eine Karte von Sandra. Mein Lieber, schreibt sie, hoffentlich kommst du ohne mich zurecht. Ich bin gerade angekommen. Meine Schwester ist sehr nervös. Ich beruhige sie, denn ich glaube, sie braucht sich wegen des Kindes keine Sorgen zu machen. Gießt du auch meine Blumen? Gruß und Kuss, deine Sandra. In meinem Arbeitszimmer lege ich die Post ab. Aus Neugierde probiere ich die Kompressionsstrümpfe an. Ich kann kaum glauben, dass man derartig feste und enge Strümpfe wirklich tragen soll oder kann oder sogar muss. Ein paar Minuten lang gehe ich in den Strümpfen in der Wohnung umher, dann ziehe ich sie wieder aus und betrachte die Druckstellen auf meinen Beinen. Warum schickt mir Judith keine Postkarte? Warum schickt Judith überhaupt nie Postkarten? In meiner Post ist auch ein Brief der Deutschen Apokalyptischen Gesellschaft. Sie will für ihr nächstes Jahrbuch einen Beitrag von mir. Es darf auch ein bereits anderswo veröffentlichter Text sein. Endredaktion ist der 31. Oktober. Aus Versehen lese ich anstelle des Wortes Endredaktion das Wort Enterektion. 2 Sekunden später landet ein riesiger schwarzer Vogel auf meinem Kopf und schaut an meiner Stadt in die Welt. Der Verleser führt sofort zu einer Verelendung meiner inneren Lage. Ich will nicht schon wieder vom Altersproblem durchzuckt werden, aber es gibt neuerdings keine Ruhe mehr. Dabei habe ich längst den Eindruck, dass meine Angelegenheit gar nicht mehr von mir durchlebt werden will. Meine Art des Denkens ist meinen Problemen offenbar unangenehm. Genau genommen langweilen mich meine Konflikte sogar, aber ich darf dieser Langeweile nicht folgen. Ich stehe, liebestechnisch gesehen, mit dem Gesicht, das heißt mit dem Geschlecht, zur Wand. Ich sollte mich vom Sexualleben zurückziehen. Ich müsste Mut haben und zu Sandra und Judith sagen, der aktive Teil des Sexuallebens geht bei mir vermutlich demnächst zu Ende. Ich bitte darum, verlassen zu werden. Die Feigheit dieses Gedankens ist leider typisch für mich. Denn genau genommen ist Altern ein Zustand, der zu mir passt. Altern ist nur ein anderes Wort für Unwilligkeit. Und unwillig war ich schon als Kind. Im Grunde habe ich von Kindheit an auf das Altern gewartet. Es ist mir ähnlich. Warum mache ich mir diese Auffassungen nicht zu eigen? Warum lasse ich mich stattdessen von dem Wort Enterektion quälen, das ich auch noch selbst erfunden habe? Auf dem kleinen Tisch im Wohnzimmer entdecke ich Brotkrümel. Im ersten Augenblick erschrecke ich, aber dann erinnere ich mich, Ich habe gestern Nacht ein halbes Brötchen gegessen, hier am Tisch, inmitten einer nächtlichen Ratlosigkeit. So viel ist klar. Ich will bei meiner Enderektion nicht dabei sein. Das heißt, ich muss vorher aufhören. Aber ich möchte nicht aus Angst schon jahrelang vorher aufhören. Natürlich so spät wie möglich. Und wie, bitte, soll ich diesen Zeitpunkt erkennen? Es zeichnet sich ab, meine Konfliktwoche wird vorübergehen und ich werde die Frauenfrage nur ein bisschen mit mir herumgetragen haben. Weiter nichts. Bei Lesungen aus dem Roman Ein Regenschirm für diesen Tag erlebe ich immer wieder, dass das Publikum den Beruf des Romanhelden, er ist Schuhtester, für eine Fiktion hält. Der Mann arbeitet für eine Schuhfabrik und seine Tätigkeit besteht darin, neu entwickelte Schuhe, die für die Serienproduktion vorgesehen sind, auf ihre Laufqualitäten und Trageeigenschaften hin zu prüfen. Über jedes geprüfte Paar muss er einen genauen Bericht schreiben, der der Fabrikleitung helfen soll, sich für oder gegen eine Massenproduktion neuer Schuhe zu entscheiden. Es mag märchenhaft oder nach einer literarischen Sonderwelt klingen, aber es ist alles ganz realistisch. Ich selbst habe vor vielen, vielen Jahren in der FAZ das Stellenangebot Schuhtester gesucht, entdeckt und habe mir den Zeitungsausschnitt aufbewahrt. Nicht, weil ich damals einen Roman über einen Schuhtester schreiben wollte. Auf diesen Gedanken bin ich erst sehr, sehr viel später gekommen. Sondern weil ich mich tatsächlich selbst um einen Job als Schuhtester bewerben wollte, weil meine Einnahmen als Autor damals die Lebenskosten nur mäßig gedeckt haben. Leider, ich weiß nicht warum, war meine Bewerbung nicht erfolgreich. Die Schuhfabrik äußerte sich nicht über die Gründe ihrer Ablehnung meiner Person. Sie schickte mir lediglich kommentarlos meine Unterlagen zurück. Und ich weiß nicht, warum ich das Stellenangebot aus der FAZ daraufhin nicht wegwarf. Ich legte es in eine meiner zahlreichen Mappen und dort überwinterte es etwa 25 Jahre lang. Eines Tages Ende der 90er Jahre schlug ich die Mappe wieder auf, entdeckte das Stellenangebot und hatte, wenn ich mich recht erinnere, eine, sagen wir so, komische Epiphanie. Der Beruf des Schuhtesters hatte für mich plötzlich etwas, was er 25 Jahre davor nicht hatte, nämlich einen komödiantischen Beigeschmack. Wahrscheinlich war die heitere Nebenwirkung nur eine Hinzufügung meines Bewusstseins. Denn der Beruf des Schuhtesters ist gewiss eine ernsthafte Tätigkeit mit festen Regeln und einem verlässlichen Wissenshintergrund. Ich kann darüber nur Vermutungen anstellen. Denn tatsächlich habe ich bis heute keinen leibhaftigen Schuhtester kennengelernt oder Berichte eines solchen in der Zeitung oder sonst wo gelesen. Jedenfalls berührte es meinen komischen Sinn, dass es einen Beruf gab, bei dessen Ausübung der Mensch sozusagen beim Spazierengehen sein Geld verdienen kann. In der Märchenliteratur gibt es viele Protagonisten, die ihr Dasein als Umhergeher verbringen. Allerdings verdienen sie dabei kein Geld. Auch in der Romantik gibt es den ein oder anderen Helden, der sich als Fußgänger durchs Leben schlägt und dieses dabei recht angenehm findet. Gibt es nicht ein Volkslied, dessen Anfang wir alle kennen und das als Manifest der Wanderer gelten könnte? Ich meine, wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Mit diesen Andeutungen war das Thema meines Romans Ein Regenschirm für diesen Tag plötzlich da. Mein Ich-Erzähler ist nur durch Zufall Schuhtester geworden. Er trifft einen ehemaligen Bekannten, der eigentlich Regisseur werden wollte, sich in diesem Beruf aber nicht halten konnte und schließlich Vertreter einer Schuhfabrik wurde. Der Ex-Regisseur macht ihn auf den Beruf des Schuhtesters aufmerksam. Im Roman erfahren wir nicht, welchen Beruf der Schuhtester vorher hatte oder über welche besonderen Qualifikationen er verfügt. Das heißt, der Schuhtester bewegt sich in einem Umfeld, für das später das Wort Prekariat geprägt wurde. Die Zeiten sind ungewiss. Geld verdienen ist schwierig geworden. Und Berufe, die man einmal gelernt hat und die man dann ein Leben lang ausüben kann, gibt es immer weniger. Das heißt, der konventionelle Lebenslauf ist zu einer ironischen Erinnerung seiner selbst geworden. Die Suche nach der früheren, jetzt verschwundenen Geschlossenheit des berufsfixierten Lebens schiebt sich an die Stelle einer untergegangenen Existenzsicherheit. Und das Gefühl, das für die Suchenden dabei entsteht, ist das Gefühl der Irritation, der Merkwürdigkeit. Eben deswegen sucht der Protagonist ein Wort für die, Zitat, Gesamtmerkwürdigkeit des Lebens. Das heißt, nach einem Ausdruck für den sonderbar gewordenen Alltag, der ihn zwingt, einer vielleicht halbseidenen Beschäftigung nachzugehen, obwohl ihn diese Beschäftigung weder zufriedenstellt noch hinreichend ernährt. Dabei geschieht eine eigenartige Verschiebung. Das Leben hat zwar seinen konventionellen Zusammenhang verloren, aber durch die Schilderung dieses täglich empfundenen Verlusts ex negativo entsteht ex negativo ein neuer Zusammenhang, der genauso stark an den Lebensvollzug fixiert ist wie der frühere Konventionsalltag. Der Erzähler findet zahlreiche Wörter für die Gesamtmerkwürdigkeit, aber keines gefällt ihm so richtig. Ich will an einem Beispiel zeigen, wie Sie sich selbst diese Vergeblichkeit vorstellen können. Einmal geht der Protagonist über eine Brücke und dabei empfindet er die Gesamtmerkwürdigkeit so stark, dass er überlegt, ob er nicht seine Jacke ins Wasser hinabwerfen solle. Die Jacke würde im Wasser treiben, um sie herum würde die Strömung herumschluppen und herumschlappen. Und genau in diesen Naturbewegungen findet er die neuesten Wörter für die Gesamtmerkwürdigkeit des Lebens. Das Geschluppe, das Geschlappe. Der Erzähler wirft seine Jacke nicht in das Wasser hinunter und er weiß auch warum. Würde er es tun, wäre dieser Akt das Zeichen einer soeben eingetretenen Verrücktheit und vor diesem Akt weiß er sich zu schützen. Im Roman steht an dieser Stelle der Satz, die Angst vor der Verrücktheit war immer nur die Angst vor der Kapitulation. Es ergibt sich eine sich selbst fortzeugende Motivkette. Am Beginn des Romans, das heißt, seinen Anfang auslösend, steht der Verlust des Sinns durch das Verschwinden gesellschaftlich gegebener Arbeit. Dem Verlust folgt ein Sturz in eine als solche nicht gewollte Selbstständigkeit. Eher durch Zufall wird der Mann Schuhtester. Das unabsichtliche Moment an dieser Selbstständigkeit setzt Angst frei und damit die Nähe zu gelegentlich pathologischen Selbstvergewisserungen. Um den Eindruck der Pathologisierung zu vertreiben, flieht der Protagonist in humoristische Verzerrungen seines Blicks und in parodistische Verfälschungen der gesellschaftlichen Tatsachen. Während eines geselligen Abends bei seiner Freundin Susanne rutscht der Erzähler so sehr in den Furor seiner Redelaune hinein, dass er plötzlich dafür plädiert, es müsse an den Universitäten endlich vergleichende Schuldwissenschaften gelehrt werden. Natürlich stößt dieser Vorschlag auf das Unverständnis der anderen Gäste, was den Erzähler nur antreibt, seine Vorstellungen ins Verstiegene zu erweitern. Seine Not, die niemand erkennt, macht ihn auch unterhaltsam. Verstehen Sie die vergleichenden Schuldwissenschaften als historische Wissenschaft, fragt Herr Auheimer. Und der Erzähler antwortet, unter anderem sage ich, wir alle leben in Ordnungen, die wir nicht erfunden haben. Wir können nichts für diese Ordnungen, die befremden uns. Sie befremden uns deswegen, weil wir merken, dass wir mit der Zeit die Schuld dieser Ordnungen übernehmen. Die faschistische Ordnung hat faschistische Schuld hervorgebracht, die kommunistische Ordnung kommunistische Schuld und die kapitalistische Ordnung bringt kapitalistische Schuld hervor. Es gelingt dem Erzähler, sich mit Hilfe seines rhetorischen Talents aus seiner Verwicklung wieder herauszureden, aber nur, um sich kurz darauf noch tiefer in sie zu verstricken. Jetzt behauptet er, ein bisschen betrunken, er sei der Leiter eines Instituts für Gedächtnis- und Erlebniskunst. Und auch diese Erfindung sichert ihm sogleich das Interesse der anderen Gäste. Frau Balkhausen, eine Tischnachbarin, findet das Institut für Erlebniskunst sofort interessant. Der Protagonist bedauert im Stillen seinen Scherz, aber Frau Balkhausen fragt schon, mit welchen Menschen er es im Institut zu tun habe. Zu uns kommen Menschen, antworte ich unsicher und gleichzeitig routiniert, die das Gefühl haben, dass aus ihrem Leben nichts als ein langgezogener Regentag geworden ist und aus ihrem Körper nichts als der Regenschirm für diesen Tag. Frau Balkhausen ist nicht zufrieden. Sie helfen diesen Personen, ja? Fragt sie. Und der Erzähler erklärt, wir versuchen, sage ich, diesen Leuten zu Erlebnissen zu verhelfen, die wieder etwas mit ihnen selber zu tun haben, jenseits von Fernsehen, Urlaub, Autobahn und Supermarkt. Auf diese stets ein wenig über die Ufer tretende Weise unterhält der Protagonist die Tischrunde. Er ist ein flatterig fluktuierender Mensch, von dem nicht klar wird, was ihn umtreibt, was er eigentlich möchte und was er verbirgt. Zugegeben, es ist schwer, ihm auf die Schliche zu kommen, weil er fast immer in Metaphern spricht, die eine erfundene Ersatzwelt illuminieren, damit seine reale Innenwelt verborgen bleibe und seine Not mit ihr. Noch undurchsichtiger wird die Lage dadurch, dass der Erzähler sozusagen aus einem geheimnisvollen Hinterhalt zu sprechen scheint. Nicht alles, was er sagt, ist unsinnig. Und vieles von dem, was er sagt, ist von komischen Untertönen begleitet, die es unterhaltsam machen, ihm zuzuhören. Man kann auch sagen, er hat das Talent, seine Melancholie durch Komik zu tarnen. Es ist nicht einfach, die Melancholie explizit dingfest zu machen. Es ist nicht einmal ausgemacht, dass wir es stets mit Melancholie zu tun haben. Zuweilen handelt es sich zum Beispiel auch um Besinnung oder Selbstversunkenheit, die entsteht, wenn der Mensch über die Zeit hinaus Vorgänge in seiner Umgebung betrachtet und dabei selbst ein wenig sonderlich wird. Die Melange zwischen Melancholie und Komik ist eine vom Erzähler selbst erfundene Überlebenstechnik. Meine Formel ist, Komik ist leidfreie Zwiespältigkeit. Und das Lachen, das daraus hervorgeht, ist die Erfindung einer Trennungszone zwischen einer zu aufdringlichen Realität und dem stets schutzbedürftigen Subjekt. Der Leser erkennt bald, dass die Paarung Melancholie versus Komik eine kompensierende Wirkung hat. Das heißt, man sieht, dass die komische Wahrnehmung den Auftrag hat, die melancholischen Tendenzen nicht gar zu tief in die seelischen Bezirke des Helden vordringen zu lassen. Es liegt auf der Hand, dass die Protagonisten dieser Bücher Opfer von Kränkungen sind. Ich selbst als Autor durchschaue keineswegs vollständig, wodurch sie oder durch welche biografischen Konstrukte sie eigentlich gekränkt sind. Und ob sie durch sich selbst gekränkt sind oder durch die Nötigungen des modernen Lebens oder durch ihre Biografie. Ich halte es für ein Kennzeichen der Moderne, dass die Menschen die Herkunft ihrer inneren Leiden nicht mehr feststellen können. Und es ist durchaus keine Koketterie, wenn ich hier eingestehe, dass ich auch selbst nicht angeben kann, wovon der Roman, der Regenschirmroman, eigentlich handelt. Möglicherweise ist diese Unklarheit das Moderne an dem Buch. Der Anpassungsdruck zwingt uns dazu, mit den krankmachenden Zuständen auf eine Weise zu verwachsen, dass eine Anamnese unserer Beschwerden zunehmend unmöglich wird. Man kann vielleicht formulieren, der Protagonist des Regenschirmromans lebt in einem Dauertagtraum. Die Details, die er beobachtet, sind nicht bloß äußerliche Daten. Der Erzähler setzt das Beobachtete häufig in eine persönliche Beziehung zu seiner Biografie. Außen- und Innenperspektive gehen fast immer nahtlos ineinander über. Man kann auch sagen, die im Inneren der Figuren eingelagerte Biografie wird durch Zufuhr von Außenreizen lebendig und operationalisierbar. Auf diese Weise wird der Tagtraum zu einer Überlebens- und Alltagstechnik, die ich selbst mit meinen Protagonisten zuweilen teile. Der Tagtraum ist eine Möglichkeit, vergleichsweise unbehelligt und das heißt souverän durch widrige Zeitstrecken hindurchzufinden. Tagtraum bedeutet immer, eine Person ist ihren inneren Texten stets näher als den äußeren Realitäten, die gerade auf die Person einwirken. Tagtraum heißt, jemand gibt sich seinen inneren Verfälschungen, Verzerrungen und Idiosynkrasien hin. Der Erzähltext, der dabei entsteht, ist der Text, den ein einzelner Erzähler einem einzelnen Zuhörer mitteilt, ohne jegliche spätere Korrektur, auch ohne Zensur, häufig auch ohne Dramaturgie, ohne Stil, ohne Pointe, sogar ohne Effekte. Dafür ist der innere Tagtraumtext in der Regel aufregender als das meiste, was es in der sichtbaren Welt zu rezipieren gibt. Wenn ein Mensch den inneren Redestrom, den er oder sie früh morgens beginnt und beim Schlafengehen häufig nicht beendet, weil der Tagtraum im Schlaf als Realtraum seine eigene Fortsetzung hervorbringt, wenn ein Mensch diesen Rede- und Traumstrom mit einer gewissen inneren Technik versieht, ergibt sich daraus der Anflug einer gewissen Alltagsautonomie. Was ist gemeint mit gewissen Techniken? Gemeint sind persönliche Zutaten, die dem Tagträumer aus seiner Innenwelt geläufig sind, vertraute Eigenschaften, die zu seinem Naturell gehören oder aus diesem hervorgehen. Zum Beispiel in meinem Fall eine Neigung zur ironischen Fantasterei, zur Komik, zum Humor. Ich nenne ein Konstruktionsbeispiel aus dem Regenschirmbuch. Der Erzähler leidet gerade an gewissen Verstimmungen, er schaut sich um und sucht nach Abhilfe. Dann lesen wir: Da kommt mir der Anblick eines etwa 10-jährigen Jungen zu Hilfe. Er betritt den Balkon eines Hauses in einer Seitenstraße und lässt eine an einer langen Schnur befestigte Kleiderbürste aus der Balkon, die Balkonbrüstung hinunterhängen. Eine Weile schwingt er die Bürste hin und her, dann hält er die Schnur an und wartet, bis die Bürste reglos hängt. Ich setze mich auf den Sockel einer Schaufensteranlage und betrachte die Bürste, die sich jetzt ganz langsam um sich selbst dreht. Der Junge tritt zurück in die Wohnung und schließt die Balkontür. Kurz darauf erscheint im Gardinenschlitz eines seitlich gelegenen Fensters das Gesicht des Jungen. Von dort betrachtet er die still hängende Kleiderbürste. Jetzt habe ich den Einfall, ich möchte so gleichmütig und ausgeglichen sein wie eine Bürste und dann wohlwollend von mir selber von einem seitlichen Fenster aus betrachtet werden. Ein paar Sekunden später muss ich über die Sätze lachen. Und in Wahrheit bin ich über sie dankbar. Es ist nur das Zeichen, die Sätze sind nur das Zeichen, dass ich mich habe beruhigen können. Ich glaube jetzt sogar, dass Teile der Ausgeglichenheit der Bürste auf mich selber übergegangen sind. Ich rege mich im Augenblick nicht mehr darüber auf, dass ich nicht alles verstehe. Der orangefarbene Himmel wechselt schon wieder die Farbe. Über die Dachfirste schiebt sich ein Altrosa, das in der Höhe malvenfarbig wird. Ein leichter, kaum merklicher Wind schaukelt die Bürste hin und her. Auch dieses zu nichts führende Schaukeln würde ich gerne in mich aufnehmen. Ich halte es jetzt für meine Würde, dass ich nicht mehr alles verstehe. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich das Gefühl, dass die Kleiderbürste in meinem Körperinneren hin und her schaukelt und mich beruhigt. Sie erkennen an diesem Tagtraum einen gewissen operativen Charakter. Operativ heißt, ein äußerliches Detail, eine von einem Balkon herunterhängende Bürste, greift mit seiner Bildlichkeit in das Innenleben des Erzählers ein. Die Metaphorisierung des Details, das Hin- und Herschaukeln der Bürste, wird zu einem Bild der Sehnsucht nach innerer Ausgeglichenheit. Ist zu abwegig bzw. grotesk, dass wir das Innenleben des Protagonisten nicht ohne ein gewisses Kopfschütteln nachvollziehen mögen. Dieses Kopfschütteln als Reaktion stellt sich noch stärker ein bei der Rezeption des Romans »Die Liebesblödigkeit«, über den ich jetzt ein paar Bemerkungen machen will.
Wieder stoßen wir auf einen schräg zur Welt stehenden Protagonisten, einen Typus, den wir aus dem Regenschirmbuch schon kennen. Diesmal lebt der Mann in einer Art Liebesprekariat. Das heißt, der Mann liebt zwei Frauen gleichzeitig, ohne diese Überforderung richtig zu wollen. Er ist allerdings auch nicht entschlussfreudig genug, seine Situation zu ändern. Er glaubt, sich von einer der beiden Frauen trennen zu müssen. Aber welche der beiden Frauen es sein soll, das ist eben das unlösbare Problem. Blödigkeit ist ein historisches Wort, das heute nicht mehr gebraucht wird. Ich kenne das Wort nur, weil es ein Gedicht von Hölderlin mit dem Titel Blödigkeit gibt. In den Erläuterungen zu den Gedichten kann man nachlesen, dass Blödigkeit im 18. Jahrhundert ein Wort für ängstliche Zurückhaltung war. Oder auch, frei übersetzt, für nervöse Ratlosigkeit oder reizbare Überforderung. Alle drei Formulierungen kennzeichnen den Protagonisten. Wenn man zu dem Begriff Blödigkeit sich das Wort Liebe hinzudenkt, sodass das Wort Liebesblödigkeit entsteht, befinden wir uns sofort im Zentrum des Buches. Ein Mann versinkt gegenüber der Liebe in eine ängstliche Zurückhaltung oder in eine nervöse Ratlosigkeit, weil er keine Ahnung hat, wie er auf moralisch halbwegs vertretbare Weise aus seiner Situation wieder herausfinden soll. Auf der Ebene der praktischen Lebenswelt haben wir es mit einer Komödie zu tun. Das Komödiantische ist das Unentscheidbare. Und das Unentscheidbare wird ins Zentrum des Subjekts verlegt. Und dort, in der Innenwelt, verwandelt sich das Komödiantische, also das Unentscheidbare, in das Lächerliche. Unter allen gefühlsmäßigen Regungen ist die Lächerlichkeit die unzugänglichste, weil sie sich argumentativ nicht klären und auch nicht beseitigen lässt. Wer sich als lächerliche Person empfindet, weiß nicht, an welchem Moment seiner Erscheinung er korrigierend eingreifen könnte, damit die Empfindung der Lächerlichkeit wieder verschwindet. Der Erzähler ist sich keiner schuldhaften Absicht bewusst. Die Lebensumstände, die dazu geführt haben, dass er zwei Frauen gleichzeitig liebt und keine von ihnen beiden opfern will, sind intentionslos zufällig in seine Biografie eingetreten. Der Mann ist weder ein planmäßig operierender Bigamist, noch ein routinierter Frauenverführer, noch seiner Gattung. Tatsächlich habe ich auch keinen Roman schreiben wollen, in dem das Problem der Bigamie irgendwie diskursiv erschöpfend erörtert wird. Kein Buch also, in dem die Frage einer Verletzung einer ethischen Norm nach ihren Voraussetzungen und Folgen hin untersucht wird. Der Erzähler ist, und das ist in meinen Augen das Komödiantische daran, in Form einer nicht intendierten Lebenswiderfahrnis auf dieses Problem gestoßen und muss sehen, wie er damit fertig wird. Dass er in hohem Maße ein Amateurproblematiker ist, der seinen Konflikt mit unangemessenen Mitteln angeht, erkennen wir schon an seiner total inadäquaten Herangehensweise. Zu Beginn des Romans heißt es, ich lese vor, die Liebe zu zwei Frauen ist weder obszön noch gemein noch besonders triebhaft oder gar lüstern. Sie ist im Gegenteil völlig normal und auch normalisierend. Sie ist eine bedeutsame Vertiefung aller Lebensbelange. Ich vergleiche sie oft mit der Elternliebe. Niemand hat je gefordert, dass wir nur die Mutter oder nur den Vater lieben dürfen. Im Gegenteil, alle Welt verlangt von uns, dass wir Mutter und Vater lieben. Und zwar gleichzeitig und stets heftig und ein Leben lang oder sogar länger. Wehe, wenn wir in der Liebe zum einen oder anderen nachlassen. Immer wieder frage ich mich, warum uns in dem einen Fall eine Doppelliebe möglich sein soll, während sie im anderen Fall untersagt ist. Mir jedenfalls ist das Bewusstsein dafür, dass mein Sexualleben polygam genannt wird und nach den herrschenden Auffassungen niederträchtig ist, im Laufe der Jahre abhanden gekommen. Wenn ich längere Zeit mit nur einer Frau Umgang habe, weil Sandra verreist ist oder weil Judith gerade allein sein möchte, erleide ich prompt die Zustände der Verlassenheit und des Ausgeliefertseins. Das heißt, es ergreift mich das Dauerleiden aller Monogamen. Die Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, ist auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Ich habe gesagt, das Komödiantische ist das Unentscheidbare. Und das Unentscheidbare wird ins Zentrum des Subjekts verlegt. Eine solche Verlegung des Komödiantischen ins Subjekt haben wir hier vor uns. Der Erzähler vergleicht das Problem, dass er zwei Frauen gleichzeitig liebt und lieben möchte und in dieser Lage moralisch gleichzeitig nicht fertig wird, mit einer anderen Doppelliebe, nämlich mit der Liebe zu den Eltern. Das heißt, er vergleicht eine anthropologisch unproblematische Voraussetzung, nämlich die Elternliebe, die es uns ohne Schwierigkeiten erlaubt, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben, mit der aus freien Stücken gewählten und deswegen problematischen Doppelliebe zu zwei Frauen. Und er bemerkt nicht, dass er, indem er das Unvergleichbare dennoch miteinander vergleicht, indem er dieses tut, das Komödiantische hervorbringt. Er glaubt, einen kühnen und vielleicht deswegen besonders schlagenden und einleuchtenden Denkschritt vollzogen zu haben und hat doch nur seine Denkschwäche vorgeführt, die ihm nicht bewusst ist und nicht bewusst werden kann, eben weil diese surreal-komische Eigentümlichkeit ein Teil seines Subjekts geworden ist, von der eine Trennung nicht möglich ist. In dieser Weise kann das Komödiantische in meinen Büchern verstanden werden. Das Missverständnis ist ein Teil seines Bewusstseins, also des Helden, möglicherweise auch ein Teil seiner Gene. Jedenfalls handelt es sich um Bauteile eines Bewusstseins, das ohne seine Fehler gar nicht arbeiten kann. Insofern gilt der Satz, das Komödiantische ist das immer schon Unentschiedene und Unentscheidbare. Man kann auch sagen, das Nichtwählbare. In gewisser Weise ähnelt das komische Sprechen dem komischen Sprechen mancher Kinder. Kinder wollen ja auch nicht absichtlich komisch sprechen. Das Komische unterläuft ihnen, weil sie die Regeln des richtigen Sprechens und des richtigen Wortgebrauchs noch nicht hinreichend kennen. Kinder merken auch nicht, dass sie immer mal wieder gerade etwas Komisches gesagt haben. Man kann auch nicht sagen, dass sie unfreiwillig komisch sprechen. Man müsste sagen, sie sprechen zwangskomödiantisch. Das heißt, das Komische geht, wie bei vielen Erwachsenen, aus einem übertriebenen Ernst hervor und wirkt gerade deswegen authentisch, eigentlich fast schon wieder unkomisch, im Kern tragisch. Weil wir merken, dass im Komischen etwas anderes verfehlt wird, etwas sehr Ernstes, nämlich das richtige Sprechen. Wir befinden uns jetzt in den tiefen Schichten des Komischen, das heißt in den Bereichen, in denen es schwerfällt zu entscheiden, ob das Komische nicht eher etwas Tragisches oder sehr Trauriges ist. Erschwert wird die Frage nach dem Komischen auch dadurch, weil die komischen Quellen in unserem Bewusstsein unanschaulich sind. Es gibt keine Introspektion, die uns erlauben würde, Klarheit über die Auftrittsmomente unserer inneren komischen Regungen zu erreichen. Es kann niemand sagen, ob eine komische Empfindung als Ursprungsmoment eher heiter oder doch eher melancholisch angelegt war. Diese Undeutlichkeit ist der Grund, warum es schwer ist, seriös über das Komische zu sprechen. Schon eher kann man etwas über die Wachstumsbedingungen des Komischen im Subjekt sagen. Fast immer ist es ein idiosynkratisches Ich, welches das Komische als Fluchtweg vor sich selbst irgendwann entdeckt und dann immer mehr schätzt. Das idiosynkratische Ich braucht keine Erlaubnisse, um sich selbst als problematisch zu empfinden. Es spürt in zahlreichen Details den Riss zwischen Ich und Welt, dem es in der Regel ohne Gegenwehr ausgesetzt ist. Es gilt, diesen Riss zwischen Ich und Welt zu schließen, was meinen Romanhelden fast immer schwerfällt, weil ihnen die Kräfte für solche übergreifenden Vermittlungsakte fehlen. Um über ein solches Leben überhaupt schreiben zu können, muss sich ein Autor die Form einer passenden Romanhaftigkeit erfinden. Romanhaftigkeit ist eine Ähnlichkeitsform. In sie ordnet der Autor diejenigen Anteile des zu beschreibenden Lebens ein, die, ohne Schaden zu nehmen, eine besondere Akzentuierung vertragen, konventionell gesagt, die der Autor in der Darstellung übertreiben kann. Die Ähnlichkeitsform für die Liebesblödigkeit war, ist die komödiantische Erzählung. Sie war nötig, weil durch sie einsichtig wird, dass die Lebensnot des Protagonisten von ihm selber nicht behandelt werden kann. Der Erzähler ist ein Situationist. Er ist nur mangelhaft vernunftgeleitet, dafür mehr lustgesteuert, ohne sich dieser Verteilung der Innenkräfte je hinreichend bewusst zu sein. Genau so, das heißt ohne Vorsatz, durch Zufall ist er Liebhaber zweier Frauen geworden und muss nun mit diesen mangelhaften, auch mangelhaften intellektuellen Möglichkeiten sehen, zu einer lebbaren Form zurückzukehren. Man kann sagen, durch die Beigabe des komischen Erzählens verliert sich endlich die originale Schüchternheit des Erzählers. Durch die komischen Aspekte des Erzählens entsteht zuweilen die Illusion, er sei schon immer komisch gewesen. Als hätte er von Anfang an gewusst, dass er die Handlungen seines Lebens erst nach deren komischen Finale würde verstehen können. Mir fällt ein Satz von Kierkegaard ein. Das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Wobei wir hinzufügen müssen, dass auch das nach hinten Verstehen keineswegs sicher ist. Wir haben uns die Psychoanalyse erfunden, damit wenigstens das nach hinten Verstehen einigermaßen garantiert ist. Wer je mit einem Psychoanalytiker gesprochen hat, wird wissen, dass das nach hinten Verstehen der Lebensgeschichte nur bei Patienten mit günstigsten Voraussetzungen überhaupt funktioniert. Die drei wichtigsten Voraussetzungen dieses Verstehens sind analytische Kompetenz, Sprachfähigkeit, Deutungskompetenz, das heißt umfassende Bildung nach allen Seiten hin. Unter diesen genannten Bedingungen ist die Sprachkompetenz die allerwichtigste. Ein Mensch, der sozusagen zum Psychoanalytiker rennt, mit der Vorstellung, ihm werde geholfen werden können, muss in der Lage sein, seinen Konflikt hinreichend darstellen zu können, was die meisten Menschen, sogar Gebildete, nicht können. Genau aber diese Fähigkeit, besonders die Sprachkompetenz, brauchen wir ja auch dann, wenn wir ohne die Mithilfe von Analytikern, das heißt als nackte Verstehensamateure, den Zusammenhang unseres Lebens, wenn nicht sofort, dann wenigstens allmählich begreifen wollen. Vielen Dank.